Singet Gott, Lob singet seinem Namen, er heißt Herr und freuet euch über ihn. Halleluja, schöner Morgen, schöner als man denken kann. Lied 431, Vers 1 bis 4. Wir heben uns und beten. Allmächtiger Gott, du Vater der Barmherzigkeit, wir wollen dich an diesem Sonntagmorgen anbeten und dir die Ehre geben, denn du bist der Schöpfer Himmels und der Erden und du bist es auch, der uns gemacht hat. Wir rühmen dich darüber, dass wir Geschöpfe deiner guten Vaterhand sein dürfen. Wir preisen dich darüber, dass du uns in Jesus Christus in deine neue Schöpfung mit hineingenommen hast, dass wir neue Kreaturen sein dürfen zu deiner Ehre. Wir kommen heute Morgen zu dir, weil wir uns beladen haben mit Sünde in dieser Woche, weil wir schuldig geworden sind vor dir und das Wort deiner Vergebung brauchen. So bringen wir dir jetzt alles, was unser Herz betrübt. So bringen wir dir jetzt alles, was zwischen dir und uns steht und bitten dich, Herr, erbarme dich. Christi, erbarme dich. Herr, erbarm dich über uns und zeig uns deine Barmherzigkeit. Wir sind gekommen, lieber Herr, weil wir jetzt ein Wort von dir brauchen. Und so tröste uns durch dein Wort. So richte uns durch dein Wort in dieser Stunde auf und richte uns aus auf die Aufgaben, die vor uns liegen in der neuen Woche. Wir preisen dich, dass wir deine Kinder sein dürfen und so zu dir als unserem Vater im Himmel kommen dürfen. Und wir kommen jetzt zu dir und bringen dir in der Stille noch, was wir dir sagen wollen. Du bist ein Gott, der gerne hört, was wir dir sagen und gerne hilft. Darüber preisen wir dich. Amen. Wir nehmen Platz. Als Schriftlesung wollen wir einige Verse aus dem 68. Psalm hören. Wir stehen ja in diesen vier Sonntagen im Monat Juli unter der Beschäftigung des Buches Ruth, unter dem Thema Zuspruch auf dem Weg. Und wir wollen Schriftlesung und Predigttext versuchen zusammenzusehen. Die Gerechten müssen sich freuen und fröhlich sein vor Gott, und von Herzen sich freuen. Singet Gott, Lob singet seinem Namen. Machet Bahn dem, der durch die Wüste herfährt. Er heißt Herr und freut euch vor ihm, der ein Vater ist der Weisen und ein Richter der Witwen. Er ist Gott in seiner heiligen Wohnung, ein Gott, der den Einsamen das Haus voll Kinder gibt, der die Gefangenen ausführt zu rechter Zeit und lässt die Abtrünnigen bleiben in der Dürre. Gott, da du vor deinem Volk herzogst, da du einhergingst in der Wüste, da bebte die Erde und die Himmel troffen vor Gott, dieser Sinai vor dem Gott, der Israels Gott ist. Du gabst Gott einen gnädigen Regen und dein Erbe, das dürre war, erquicktest du, dass deine Herde darin wohnen könne. Gott, du labest die Elenden mit deinen Gütern. Gelobet sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Wir haben einen Gott, der da hilft, und den Herrn, Herrn, der vom Tode errettet. Selig sind die Gottes Wort hören und bewahren. Selig ihr, so ihr danach tut. Amen. Wir singen von dem Liede 298, wer nur den lieben Gott lässt walten und hofft auf ihn alle Zeit. Vers 1 bis 4 und 7. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. In Bethlehem sind die Lebensmittel knapp geworden. Eine lang anhaltende Dürreperiode hat verursacht, dass die allgemeine Versorgung der Menschen nicht mehr gewährleistet war. Die Menschen in Bethlehem, und das heißt übersetzt im Brothaus, waren ohne Brot. Sie waren in großer Besorgnis. Hin und her überlegten sie in den Häusern, was zu tun sei. Elimelech entschied sich, mit seiner Familie Bethlehem auf dem schnellsten Wege zu verlassen und über den Jordan nach Osten in das Land der Moabiter zu ziehen. Das war kein einfacher, leichtfertiger Entschluss, nach Moab zu ziehen. Das bedeutete für diese Familie, dass man nun rechtlos war, dass man nun nicht wusste, ob und wie lange man sie dort als Fremde überhaupt dulden würde. Und nicht zuletzt bedeutete es, dass man das Land verlassen musste, das Land, das einige Generationen zuvor der Herr ihnen als das gelobte Land geschenkt hatte. Und das hieß, aus dem Herrschaftsbereich Gottes heraustreten, der mit seinem Volk Wohnung genommen hatte in diesem Land. Aber was tut man nicht alles, nicht wahr, liebe Gemeinde, wenn es ums Überleben geht? Und schließlich ist man ja verantwortlich für seine Familie. Man kann ja nicht zusehen, wie sie am Hungertod stirbt, weil kein Brot mehr da ist. Und so zieht Elimelech mit seiner Frau Naemi und seinen beiden Söhnen Machlon und Kiljon nach Osten über den Jordan in das Land der Moabiter. Und dann berichtet das Buch Ruth, aus der dieser Anfang stammt, in knappen Sätzen das ganze Schicksal, was diese Familie des Elimelech in der Fremde erleben muss. Nicht lange nach der Umsiedlung nach Moab stirbt Elimelech, der Vater der Familie, der Versorger, der sich um den Unterhalt der Familie bekümmert hatte. Er stirbt. Ein schwerer Schlag für Naemi und ihre beiden Söhne. Und als diese beiden Söhne nun ins heiratsfähige Alter kommen, nimmt jeder von ihnen notgedrungen eine Tochter des Landes zur Frau. Notgedrungen, denn das Gesetz sagt, kein Moabiter darf Aufnahme finden in der Gemeinde Gottes. Und die beiden Frauen, die sich diese beiden Söhne nahmen, hießen Orpa und Ruth. Und nun scheint es, als wäre damit die schlimmste Notzeit für diese Familie trotz des schweren Verlustes des Vaters überstanden. Denn nun war man zumindest durch die Verheiratung eingebürgert in dieses Land und dieses Volk und konnte einer etwas gewisseren Zukunft entgegengehen. Auch die verwitwete Naemi war nun für die Tage ihres Alters versorgt. Aber es kommt ganz anders. Das Unbegreifliche geschieht. Nach 10 Jahren rafft der Tod die beiden jungen Männer, die beiden Söhne der Naemi, hinweg. Und Naemi, sie bleibt zurück alleine in einem fremden Land, ohne ihren Mann, ohne ihren beiden Söhne. Aber Herr, wie ist das möglich? Wie kann das sein? Warum denn? Wer wollte diese Fragen nicht stellen? Kann Gott denn einem Menschen so viel zumuten? Aber so ehrlich, so berechtigt diese Fragen sind, sie helfen nicht weiter. Diese Fragen, die ja so menschlich sind, sie führen oft zu Bitterkeit. Sie führen oft zu Verhärtungen im Herzen. Da will man den unerforschlichen Ratschluss Gottes verstehen und man versteht ihn nicht. Liebe Gemeinde, Gott weiß, was er tut. Wir haben kein Recht, den unerforschlichen Ratschluss Gottes in Frage zu stellen. Das klingt angesichts eines solchen Schicksals sehr hart. Aber man muss das einfach von Gott her zeigen. Es gibt Menschen, die die Trauer um ihre Verstorbenen zu ihrem Lebensinhalt machen. Noch lange Jahre über den Tod hinaus. Wie gesagt, unbestreitbar ist das Recht zu trauern. Unbestreitbar ist das Recht zu Tränen, die vergossen werden. Jesus hat geweint, als er bei einer Beerdigung diese Witwe sieht, die ihren Jüngling, ihren einzigen Sohn zum Grabe trägt. Jesus hat geweint. Wohlgemerkt, es ist ein Recht auf Tränen da. Unbestreitbar ist auch, dass der Verstorbene eine Lücke zurückgelassen hat, dass man ihn vermisst. Aber es ist ein Missbrauch dieses Rechtes, wenn wir dadurch untüchtig werden für unser Leben, für die uns täglich auferlegten Pflichten, in die Gott uns hineinstellt. In hartnäckiger Trauer, im sich Grämen, in anhaltendem Klagen liegt zutiefst eine Auflehnung gegen Gott und seinen Ratschluss. Er ist es, der uns die unseren gegeben hat. Er hat sie uns überantwortet, noch stärker gesagt, er hat sie uns geliehen. Wenn wir unsere Kinder zur Taufe bringen, dann bekommen wir sie überantwortet von Gott als Aufgabe, an seiner Statt sie zu seiner Ehre zu erziehen. Und er wird uns einmal fragen, habt ihr das getan, wozu ich euch beauftragt habe? Und wenn zwei zum Traualtar treten, dann werden sie sich einander gegeben als Aufgabe von Gott, dass einer das andere mit sich in den Himmel bringe. Gott gibt uns den anderen Menschen als Aufgabe, als Leihgabe, dass wir ihn an seiner Statt zu seiner Ehre führen. Gott als der Geber aller Gaben und eben auch der Menschen an unserer Seite hat ein Recht, sein Eigentum, das er uns überantwortet hat, wieder zu sich zu nehmen. Dies zu sehen, kann aus Trauer herausführen. Warum? Weil man sich jetzt bindet an Gott, der uns diesen Menschen gegeben hat, um den ich traue. Und ich darf in seinen Händen Geborgenheit finden. Naemi, die durch dieses Schicksal einem Schiff gleich, das der Sturm zerschlug und als Wrack an ein fremdes Ufer spülte, handelt auch nun nach dieser Trauer. Nun hält sie nichts mehr in diesem fremden Land. Sie geht zurück. Sie will zurück in die Heimat nach Bethlehem. Und Bethlehem, liebe Gemeinde, das ist der Anfang aller Wege Gottes, auch mit uns. Da fängt Gott mit uns an zu reden, in Bethlehem. Denn dort lässt er uns den Trost erstehen, den Retter. Bethlehem ist der Anfang aller Wege Gottes mit uns. Und in der Traurigkeit, in Trauer, ist unser Weg nach Bethlehem. Dort ist der geboren und es ist darum richtig, dass wir hier das an der Stelle von Ruth sagen, weil Ruth zur Stammmutter Jesu gehört, denn sie ist die Stammmutter des Geschlechts Davids. Und Jesus ist der aus dem Geschlechte Davids. Dort in Bethlehem ist der geboren, der unser Trost und Retter ist. Gott führt uns oft raue Wege, das ist wahr. Gar heimlich führt er seine Gewalt, sagt Luther. Aber Gott zeigt uns auf diesem rauen Weg den Weg nach Bethlehem. Jesus. Dort ist der Weg dieses Jesus angefangen und der dann alle Tiefen durchlitten hat, die ein Menschenleben durchleiden muss. Und er ist hindurchgegangen, seinem Tod am Kreuz. Und ist dort der Trost für uns geworden, an dem wir uns halten können in unserem Leid. Naomi entschließt sich, in die Heimat nach Bethlehem zurückzukehren, um dort noch einmal von vorne anzufangen. Das ist auch die Chance für uns, neu anzufangen, sich herausholen zu lassen aus dem, was mir so zu schaffen macht. Denn diese Sehnsucht in die alte Heimat zurück ist auch die Sehnsucht zurück. Ich will zurück zu Gottes Volk. Ich will zurück zu Gottes Land. Dort ist die wahre Heimat für Naomi und für uns. Und dann heißt es dort in Vers 6, als sie nun hörte, der Herr habe sich seines Volkes angenommen und habe ihm Brot gegeben, brach sie mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf und kehrte aus dem Lande der Moabiter zurück. Wie war das am Anfang? In Bethlehem war Lebensmittelknappheit. Aufgrund einer langanhaltenden Dürre. Und als ich das las, dachte ich, ja, das ist doch eigentlich bei uns seit 30 Tagen auch. Anhaltende Dürre. Und wenn man täglich in die Zeitungen hineinschaut, dann liest man von Notschlachtungen, dann liest man davon, dass die Bauern sagen, wenn es doch Regen gäbe, das Getreide ist schon ganz gelb, dann hört man davon, dass das Bundesernährungsministerium sagt, es besteht noch keine Not, aber wir müssen verantwortlich leben. Und dann lese ich hier in Vers 6, der Herr habe sich seines Volkes angenommen und habe ihm Brot gegeben. Das ist doch der Herr, der die Dürre geschickt hat. Und ich denke, dass wir es vielleicht gar nicht mehr sehen in unserer satten Zeit, dass der Herr hier am Ruder sein könnte, dass der Herr uns hier zur Besinnung rufen könnte. Wir sind es gar nicht mehr gewohnt, dass auch äußere Katastrophen oder äußere Anlässe uns dazu führen könnten, einmal nachzudenken, ob nicht hier der Herr selbst am Werk ist. Ob nicht der Herr selbst hier als der Richter über uns auftritt. Warum sollte es ein Unterschied sein zwischen dem, was hier im Buch Ruth geschieht und gesagt ist vor 3000 Jahren und uns heute? Das ist doch derselbe Herr, mit dem wir es zu tun haben. Nein, sehen wir auch das, was uns jetzt zurzeit Not macht, in dieser Dürre, als Werk unseres Herrn an. Naomi hörte nun, dass die Hungerszeit, die Dürre, zu Ende gewesen ist in ihrem Land und sie bricht mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf und kehrt zurück in das Land der Moabiter. Sie kehrt mit ihren beiden Schwiegertöchtern, nicht dieser Mythos der bösen Schwiegermutter, der ist hier nicht zu finden, sondern hier ist von einer innigen Liebe der beiden Schwiegertöchter zu ihrer Schwiegermutter zu sehen. Gott, schenke uns, dass dieser Mythos auch in unseren Reihen weggewischt wird von der bösen Schwiegermutter. Und auf dem Wege spricht sie nun mit diesen beiden Schwiegertöchtern und sagt: Geht nun nach Hause, geht zurück eine jede in das Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise euch Barmherzigkeit, wie ihr sie den Toten und mir erwiesen habt. Er gebe euch einen Platz des Friedens einer jeden im Hause ihres Mannes. Und sie küsste ihre Schwiegertöchter, und die fingen an, laut zu weinen. Das ist doch etwas Großartiges, was hier geschieht. Dass diese Naemi in ihrem großen Leid und Schmerz, den sie hat in der Fremde durchleben müssen, nun nicht klagt und weint, sondern handelt und ihre Schwiegertöchter nicht mit hineinzieht in das Jammern. Nein, Naemi stellt die Sorge um ihr eigenes Wohl und Wehe zurück. Ihre Liebe zu ihren Schwiegertöchtern ist so groß, dass sie sie freigibt. Wie viel Leid geschieht oft. Und das muss ich leider oft jetzt mal so ganz klar sagen, dass oft ältere Menschen ihre Kinder nicht loslassen, sondern sie an sich binden. Wie viel Not entsteht da oft in den Häusern? Die Liebe, die sie zu ihren Kindern haben, besteht doch darin, dass sie freigeben können, dass sie sich nicht an sich binden, sondern dass sie ihr eigenes Leben gestalten können. Liebe, echte Liebe aus dem Evangelium heißt doch freigeben, den Sohn, die Tochter. Noch etwas fällt auf. Naemi hat in all ihrem Leid und Schmerz ihr Vertrauen auf den Herrn nicht verloren. Sie rühmt seine Barmherzigkeit, indem sie sagt: Der Herr erweise euch Barmherzigkeit, wie ihr sie den Toten und mir erwiesen habt. Und damit bezeugt sie dieser Heidin die Barmherzigkeit Gottes und sagt ihr: So wie ihr mir Barmherzigkeit geschenkt habt, so tut Gott es auch an euch. Und damit erklärt sie ihn auf dem Weg zu Gott: So sieht das mit der Barmherzigkeit aus. Was ihr mir getan habt, das tut Gott euch auch. Aber diese beiden Schwiegertöchter lassen sich nicht von Naemi aufhalten und sagen: Wir wollen mit dir zu deinem Volke gehen. Naemi aber verneinte: Kehrt um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Ich kann ja noch nicht einmal Kinder in meinem Leibe tragen, die eure Männer werden könnten. Kehrt um, meine Töchter, und geht. Ich bin zu alt, um noch einmal die Frau eines Mannes werden zu können. Kehrt um, meine Töchter, und geht. Und selbst wenn ich dächte, ich habe noch Hoffnung, wenn ich mich noch in dieser Nacht einem Mann hingäbe und Söhne bekäme, ihr könntet ja nicht warten, bis sie erwachsen wären. Naemi begegnet diesem Trauer, diesem Weinen, diesem sehr stark gefühlsbetonten der Schwester, das natürlich echt ist, mit Vernunft und Erfahrung. Sie tritt ihnen entgegen und redet ganz ausführlich: Das ist doch unmöglich, dass ihr mich noch begleitet. Indem sie das so ausführlich sagt, will sie ihnen zeigen: Ihr könnt nicht und sollt nicht das Los, was mich betrifft, mit mir teilen. Das ist das Freigeben. Ihr habt doch noch ein ganzes Leben vor euch. Ihr seid doch noch jung. Ich will euch doch nicht das Leben vermiesen. Für sich selbst nimmt Naemi dieses Leid in gefasster Beugung auf sich. Es ist mir vieles bitter ergangen, aber es war die Hand Gottes, die mich geschlagen hat. Sie nimmt das als Handeln Gottes, dieses Schwere, in ihrem Leben an. Aber für euch, die ihr noch jung seid, würde solche Last auf die Dauer zu schwer sein. Kehrt um. Orpa, die eine von beiden geht. Ruth, die andere, sie bleibt. Und dann sagt sie: Rede mir nicht ein, dich zu verlassen und nach Hause zu gehen, weg von dir. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Möge der Herr mir tun, was immer er will. Der Tod nur soll dich und mich scheiden. Nicht wahr, liebe Gemeinde? Das ist ein Bekenntnis. Was ist das für ein Geschenk, wenn Menschen einem anderen Menschen so begegnen können? Das brauchen wir oft, dass einer mal so zu uns sagen könnte: Ich stehe so zu dir bis ins Letzte, bis dass der Tod uns scheidet. Gott, Volk, Land und Grab will Ruth mit der Mutter ihres verstorbenen Mannes gemeinsam haben. Warum? War Ruth ein gläubiger Mensch? Aber konnte sie das überhaupt als Moabiterin gewesen sein? Ihr Mann war wohl ein Israelit, aber es war in jenen Zeiten nicht üblich, dass man mit seiner Frau tiefe Glaubensgespräche geführt hatte. Kommt nicht viel mehr in diesen Worten der Naemi eine sehr schöne menschliche Treue zum Ausdruck? Eine tiefe, echte menschliche Verbundenheit, das ist doch so. Aber wiederum ist es auch nicht so gemeint, dass wir nun sagen: Seht euch darum diese Ruth an und lernt von ihr. Diese Treue, wie sie Ruth gezeigt hat, ist das Entscheidende im menschlichen Leben. So nicht. Liebe Gemeinde, hier spielt viel mehr mit. Das, was Ruth hier sagt, bedeutet eine entscheidende Wende in ihrem Leben, eine alles entscheidende Wende in ihrem Leben. Sie tritt nämlich in dem, was sie hier sagt, in das lebendige Volk Gottes ein. Sie tritt ein in das Volk dieses lebendigen Gottes, nicht Kraft ihres bergeversetzenden Glaubens, sondern weil Gott sie diesen Weg geführt hat in der Begegnung mit Naemi. Und da sagst sie: Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Der Weg, den Naemi ging, das war auch Ruths Weg. Ruth kannte den Weg nicht in das neue Land, in die neue Umgebung. Darum schloss sie sich der Naemi an und ließ sich von ihr führen. Sie wusste: Dann gehe ich den rechten Weg und komme ans rechte Ziel. Das, was Naemi hier sagt, ist ein Abbild dessen, was Gott für uns will. Es ist der Ausdruck einer tiefen Glaubensbeziehung, in die Gott uns hineinführen will. Wissen wir den Weg? Wissen wir, was morgen kommt? Wissen wir unseren Lebensweg? Wir können das Ziel verfehlen, wenn wir uns selber führen und leiten. Unser Eigensinn und unser Besserwissen wollen führt uns oft solch falsche Wege. Wer sich Jesus anvertraut, dem sagt er, er führet mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Der gute Hirte führt seine Schafe, er führt sie auf grüne Auen, er führt sie zum frischen Wasser, er erquickt die Seele. Aber das ist kein Muss zur Führung, sondern das ist das Angebot. Du darfst dich so von ihm führen lassen. Auf seinen Wegen. Das ist das Geschenk eines Glaubens, dass die Beziehung zu Gott einem so wichtig wird, dass man sagt, Herr, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Kann Jesus auf unseren Wegen mitgehen? Oder bedarf es bei uns einer Kehrtwendung? Wir dürfen uns führen lassen und da bleiben, wo er ist. Und dieses Bleiben nennt Johannes, bleiben in ihm, in seinem Wort, in seiner Liebe. Das ist der Ort für uns. Da sollen wir bleiben. Weiter sagt sie, dein Volk ist mein Volk. Wiederum, das ist der Schritt des Glaubens, dass wir heraustreten aus unseren menschlichen Bindungen und dass wir hineintreten in das Volk Gottes, dass wir verlassen, was uns noch bindet in dieser Welt, menschliche Bindungen, und dass wir den Schritt des Glaubens wagen in das Volk Gottes hinein, wie Abraham. Aber da stehen wir oft mit unseren Einwänden und Hemmungen. Das sind so viele, die passen mir nicht in diesem Volk Gottes. Das sind so alte Leute, das sind so gesetzliche Leute, das sind so antiquierte Leute in ihren Ansichten. Und ich kann mit denen keine Gemeinschaft haben, wie mir eine Frau erzählte. Ja, ich glaube ja an Gott. Ich habe auch schon viele Kreise besucht. Wissen Sie, in dem Kreis, da gefällt mir das nicht. Die sprechen immer nur von den Dingen. Ich fühle mich eigentlich ganz alleine. Und da habe ich gedacht, wo kannst du sagen, dein Volk ist auch mein Volk, Herr? Wer nicht Ja sagen kann zum Volk Gottes, so wie es ist, auch in den Fehlern des Volkes Gottes, der muss sich fragen lassen, wie stehst du dann zu deinem Herrn? Denn wer sich des Volkes Gottes schämt in den verschiedenerlei Fehlern, die wir ja gut zugeben, der wird sich gewiss auch des Herrn schämen. Im Volk Gottes geht es nicht mit Antipathien und Sympathien, sondern da stellt uns Gott einen Bruder zur Seite, der uns unter Umständen gar nicht sympathisch ist. Aber er stellt ihn uns auf den Weg als Weggenosse, als Wegbegleiter. Und dann sagt sie, dein Gott sei mein Gott. Das ist doch etwas Wunderbares. Ruth sah, dass Naemi einen lebendigen Gott hatte, dem sie trotz alles Schweren, was sie hat durchmachen müssen, Vertrauen geschenkt hatte, der sich persönlich um sie, Ruth, kümmerte, um Naemi kümmerte und von dem Naemi sagte, dass er sich um sie gekümmert hat, dass er sie geschlagen hat mit Not. Dein Gott sei auch mein Gott, sagt Naemi, sagt Ruth. Ich will diesem Gott gehören. Da wurde auf einmal diese Naemi in ihrem Leid zum Zeugnis Gottes für Ruth. Das kann Gott aus uns machen, wenn wir nach Bethlehem gegangen sind in unserer Trauer. Dass wir in unserem Leid auf einmal Zeugnis werden für andere, weil wir nicht verzweifeln müssen, sondern weil wir persönlich in unserem Leben gesprochen haben, das ist mein Gott. Und hier geht es auch um die Korrektur unserer falschen Gottesvorstellung. Mir sagte ein Mann, ja, für mich ist Gott viel zu hoch und ich finde es arrogant, wenn Sie von Ihrem Gott sprechen. Ich bin doch ein Nullum. Und da wollen Sie von diesem großen Gott, der das All geschaffen hat, sagen, mein Gott? Und ich darf sagen, ja, ich darf sagen, mein Gott. Denn Jesus ist gekommen, dass ich mein Gott, mein Herr und mein Vater sagen kann. Dass ich sagen kann, du bist mein Hirte, du bist mein Fels, meine Burg, mein Schirm, mein Schild, mein Schutz in allen Nöten. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Das darf ich sagen, weil Jesus mir Gott als diesen Vater gezeigt hat. Lassen wir uns unsere falschen Gottesvorstellungen nehmen, auch den Herrgott in der Natur. Und schauen wir Gott an in Jesus, wie er ihn uns gezeigt hat. Und lassen wir es auch, dass wir sagen, ich glaube an einen Gott. Gott hat Achtung davor, wenn wir Ehrfurcht vor ihm haben. Aber er will uns dazu führen, dass wir sagen, Herr, du bist mein Gott. Wenn wir Jesus Christus in unserem Leben angenommen haben, dann dürfen wir bekennen, mein Herr und mein Gott. Kannst du es schon ganz und gar sagen? Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. So tief geht die Liebe der Ruth zu Naemi, dass sie sagt, auch im Tode will sie nicht getrennt sein von ihr. Darf ich es noch einmal fragen, kann ich das heute Morgen auch zu meinem Herrn sagen? Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Wo starb denn mein Herr? Er starb am Kreuz. Kann auch ich am Kreuz das eigene Leben sterben lassen? Mein selbstgelebtes Leben? Jesus will, dass unser Ich ans Kreuz geht und dort bleibt. Dass wir unser selbstgelebtes Leben aufgeben und dass wir mit ihm anfangen, unter seinem Kreuz, dass er unser Leben gestaltet. Und nicht wie jener reiche junge Mann. Seine Liebe zu sich war größer, als dass er noch die Liebe Jesu empfangen konnte. Und er ging traurig davon. Das ist das ja, wenn wir zum Kreuz gehen, was uns in die Krise führt, dass wir uns selbst festhalten wollen, dass unsere Liebe zu uns selbst, zu dem, was wir aufgebaut haben, was wir aus uns gemacht haben, größer ist als die Liebe Jesu zu uns. Und dass wir darum nicht die Liebe Jesu hineinnehmen lassen können und zu diesem Bekenntnis geführt werden, wo du stirbst, da sterbe ich auch. Aber als der Tod kam über Naemi, da musste sich Ruth auch von Naemi trennen. Das ist jetzt die Verheißung. Auch wenn unser Tod kommt, wir brauchen uns nicht von Jesus zu trennen. Auch nicht im Tode, gerade nicht im Tode. Denn darin zeigt sich seine ganze Liebe und Gnade zu uns. Dass er uns durch den Tod hindurchführt. Wenn wir ihn als unseren Herrn und Heiland angenommen haben. Darum, nichts kann mich scheiden, sagt Paulus, von der Liebe Gottes. Weder Tod, noch Leben, noch Menschen, noch irgendwas in dieser Welt. Denn ich bin gewiss der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und dann endet die Geschichte heute so. Als Naemi sah, dass Ruth festen Sinnes war und wirklich mit ihr gehen wollte, redete sie ihr nicht mehr zu. So gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Heute Morgen werden wir gerufen, nach Bethlehem zu gehen.
zu Jesus.
Heute Morgen werden wir gerufen, ins Brothaus zu gehen, in unserer Dürre, in unserem persönlichen Leben und in der Dürre, die draußen ist. Und anrufen den, der sagt, ich bin das Brot des Lebens. Herr, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Amen. Lieber Herr, du hast uns heute Morgen in deinem Wort so viele Dinge sagen wollen. Du hast uns vor das Schicksal der Naomi gestellt. Und wir Menschen möchten denken, das verstehen wir gut. Denn oft haben wir so etwas in unserem eigenen Leben schon durchleben müssen. Wir bitten dich, dass du uns heute Morgen dies schenkst, dass wir erkennen, das sind deine Wege. Du kannst so mit uns handeln. Gib uns, dass wir in diesen Grenzen, in die du uns führst, an dir bleiben können. Stärke unseren Glauben, dass wir dennoch die Hoffnung auf dich setzen, denn du weißt, was du tust. Herr, du hast uns davor geführt heute Morgen, dass du uns gezeigt hast, dass wir in Trauer Zeugnis für andere sein können. Gib uns das im Alltag, wenn wir vor schwere Situationen gestellt werden, dass wir Zeuge sind für andere in unserem Vertrauen auf dich und deine Barmherzigkeit. Du hast uns heute Morgen gezeigt, wie reich ein Leben sein kann, das sich von dir prägen lässt. Und wir bitten dich heute Morgen, dass du mit uns gehst, wenn wir hinausgehen, dass du uns leitest, dass wir gerne auf deinen Wegen gehen. Wir bitten dich, dass du uns herausholst aus menschlichen Bindungen und dass du uns den Glauben schenkst, überzutreten in dein Volk, in deine Herde. Und wir bitten dich, dass du es uns schenkst, dass wir hindurchgeführt werden, unserem Glauben, zu dem Bekenntnis, mein Gott, mein Herr und mein Vater. Herr Jesus, wir bitten dich, hilf uns allen, denn wir brauchen dich und deine Hilfe. Lass uns auch erkennen, dass du in diesen Tagen zu uns reden möchtest in dieser Dürre. Wir möchten dich bitten, dass du Regen schenken möchtest. Wir möchten dich bitten, dass du dich erbarmen möchtest über uns und dass du uns auch Verantwortung schenken möchtest für die Nahrungen, die wir täglich zu uns nehmen, dass wir wieder dankbarer werden. Wir möchten dich bitten für unsere Lebensmittelversorgung. Erbarme dich über uns, Herr. Und wenn es sein kann, dann lass es regnen. Und alles andere möchten wir dir sagen in Worten, die du uns selbst gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen aus dem angefangenen Lied noch Vers 4 und 5.
Und meines Glaubens.